der Expertentalk mit Michael Klaasen. Ein Interview-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung und dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag.
Liebe Zuschauerinnen zwischen Flensburg, Hamburg und Osnabrück, liebe Freunde im Norden, was für ein Politbeben innerhalb von 24 Stunden. Die Ampel von Kanzler Olaf Scholz ist in Berlin zerbrochen und in den USA wurde Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt. Was heißt das für Deutschlands Sicherheitspolitik und für die Ukraine? Darüber möchte ich heute mit meinen Experten sprechen. Herzlich willkommen, Rena Lehmann. Sie ist unsere Korrespondentin in Berlin und hatte aufgrund der Ereignisse eine kurze Nacht und einen anstrengenden Tag. Danke, dass du trotzdem heute Abend noch durchhältst.
Sehr gerne, guten Abend.
Professor Thomas Jäger, einer von Deutschlands renommiertesten Politologen und Experten für internationale Politik. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Jäger.
Einen wunderschönen guten Abend an alle.
Und was mich ganz besonders freut, Oberst Sergej Osatschuk ist unter uns. Er ist zuständig für die ukrainischen Grenztruppen zwischen Kharkiv und Pokrovsk. Und ich hatte im Sommer die Ehre, mit ihm an der Front entlangfahren zu können. Und er hat mir sehr eindrucksvoll erklärt, was dort vor sich geht. Er ist heute live aus der Ostukraine zu uns geschaltet. Herzlich willkommen, Herr Osatschuk.
Herzliche Grüße von der ukrainischen Ostfront.
Der CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter wollte eigentlich kommen, musste aber kurzfristig wegen einer außerordentlichen Parteivorstandssitzung sich entschuldigen. Es sind halt bewegte Zeiten. Ein kleiner Hinweis noch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie immer können Sie unterhalb des Livestreams Fragen stellen, kommentieren oder Ihren Standpunkt darlegen. Herr Oberst Osatschuk, in welchem Frontabschnitt befinden Sie sich gerade?
Wir sind hier zuständig für den Abschnitt der ukrainischen Ostfront. Wie Sie richtig gesagt haben, unsere Einheiten, die Brigaden der ukrainischen Grenzschutztruppen verteidigen die Stadt Kupjansk, dann weiter nach Süden bis nach Liman, der bekannte Wald um Serebrenka, weiterhin bis nach Chasiv Yar, Kostjantynivka, Pokrovsk ist auch unsere Zuständigkeits- und Verantwortungszone. So gesehen eine doch ziemlich lang ausgestreckte, und das ist nur, was unser Kommandoposten hier zu verantworten hat, denn auch im Norden des Landes und die gesamte ukrainische Staatsgrenze ist natürlich von den ukrainischen Grenzschutztruppen 24 Stunden jeden Tag überwacht. Und wir leisten großen Beitrag mit gemeinsamen ukrainischen Verteidigungskräften in Abwehr des russischen Angriffskrieges.
Wie wurde bei Ihnen die Nachricht aufgenommen, dass Trump US-Präsident geworden ist? Wie nimmt man so etwas auf, wenn man an der Front steht?
Ungeachtet dessen, dass wir hier tagtäglich unser Tagesgeschäft anders ausstatten als die Menschen im normalen, zivilen, friedlichen Leben in ganz Europa, auf der ganzen Welt. Wir müssen wirklich hier schauen, dass wir von früh Morgenstunden bis spät am Abend russische Sturmversuche abwehren und Gegenfeuer leisten. Andererseits sind wir nicht von dem ganzen Leben der politischen Welt abgeschnitten. Und wir haben zu Beginn des Jahres 2024 ganz klares Bild gehabt, was dieses Jahr uns alles bringen wird. Und das waren die politischen Wahlen sowohl in der Europäischen Union als auch natürlich vielen, vielen anderen Staaten und Ländern und zugespitzt mit Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten. Und wir wussten, dass das wird Putin auch ausnutzen wollen, nicht nur die Einflussnahme auf die Wählerschaft in jedem Land, sondern auch zu diesen Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten wird er versuchen, besonders aggressive Kriegsführung an die Tagesordnung zu bringen und versuchen, möglichst mehr Geländegewinne zu machen. Also es war absehbar und wir haben uns vorbereitet, so wie wir konnten, um das abzuwehren. Also kurz gesagt, es war keine Überraschung für uns, wie das amerikanische Volk entschieden hat und Trump wiederholt zum Staatspräsidenten von Vereinigten Staaten gewählt hat, ist das absolut eine freie Entscheidung der amerikanischen Nation. Wir müssen damit leben und bestreiten gar nicht, dass nur dank der strategischen Partnerschaft mit Vereinigten Staaten existenzwichtig für uns war ihre Hilfe aus Amerika, genauso wie aus Deutschland und anderen europäischen Staaten, von der Europäischen Union, von den NATO-Ländern. Ohne diese Hilfe wären wir längst zusammengebrochen und könnten fast das dritte Jahr vollständig hindurch diese Aggression abwehren.
Aber wenn Trump nun an die Macht kommt in Washington und in Berlin die Ampel zerfällt, gibt es dann nicht die Befürchtung, dass dann tatsächlich auch die Unterstützung aus dem Westen möglicherweise versiegt?
Solche Befürchtung ist natürlich sehr, sehr verbreitet bei unseren politischen Beobachtern, in unseren Medien. Das lesen wir seit mehr als einem Tag überall. Es wird manchmal auch spekuliert. Ich glaube, wir sollten nicht in die Panik verfallen und handeln. Und ich glaube, auch die Vereinigten Staaten verlangen nichts anderes als starke Partner europaweit. Also wenn wir uns in Europa und in der Ukraine stark genug verhalten und die Stärke des Geistes bringen und beweisen, dass wir gewollt sind, unsere Demokratie und Freiheit weiterhin zu verteidigen, wird auch entsprechende Hilfeleistung kommen. Ich persönlich habe keinen Zweifel daran, dass auch der neu gewählte Präsident Trump die demokratische Weltordnung und eine Weltsicherheitskonstruktion basiert auf dem internationalen Recht, wird nicht zerschlagen wollen und wird keine andere Alternative zulassen.
Herr Professor Jäger, wie schätzen Sie das ein? Würde Trump tatsächlich innerhalb von 24 Stunden einen dreckigen Deal quasi mit Putin aushandeln und Land für Frieden sozusagen vorschlagen, um tatsächlich diesen Krieg zu beenden? Auf Kosten der Ukraine?
Also zum einen muss man sagen, dieser Satz, ich beende das noch bevor ich im Amt bin, innerhalb von einem Tag, der hat mich sehr daran erinnert, was 2016 im Wahlkampf war, nämlich wir besiegen den sogenannten Islamischen Staat in einem Tag. Also das war erstmal so die Art und Weise, wie Trump sich als Macho im Wahlkampf zeigt und reflektiert eben seine Strategie, insbesondere von den Wählern, also den Männern, als der starke Mann angesehen zu werden. Und da gerade im republikanischen Lager die Skepsis groß war gegenüber der Unterstützung der Ukraine, war das jetzt nicht verwunderlich, dass er das aussucht. Aber jetzt muss man zwei Dinge berücksichtigen. Das eine ist, die Unterstützung für die Ukraine landet ja zum großen Teil in den USA. Nämlich dort, wo Waffen produziert werden, wo Munition produziert wird. Das macht einen erheblichen Teil aus. Und hier hat er dann mit einem Schlag mit den Senatoren und Abgeordneten aus den Bundesstaaten zu tun, wenn es daran geht, irgendwie die Unterstützung zurückzufahren. Weil dann werden die auf einmal sagen, das landet ja gar nicht in der Ukraine. Das Geld landet bei uns, die Waren landen dort. Und das ist eine Sache, die dann zum zweiten Schritt führt. Nämlich da können wir sicher sein. Trump wird die Sicherheitslage in Europa, und das ist nicht nur der Krieg Russlands in der Ukraine, sondern das ist auch die Abschreckung der europäischen NATO-Staaten, nach Europa verlagern wollen. Das heißt, die Kosten kommen auf uns zu. Wir sind als EU-Staaten nach 2,5 Jahren, 2-3/4 Jahr Krieg immer noch nicht in der Lage, die Rüstungsindustrie aufgebaut zu haben, die man haben müsste, obwohl das selbstverständlich die Wirtschaft leisten könnte, obwohl das technisch möglich wäre. Es war politisch nicht gewollt. Und da wird jetzt richtig Zug hinterkommen und wir werden sehen, dass wir dann als europäische Staaten eben in den Vereinigten Staaten Munition und Waffen kaufen werden, um die Ukraine zu unterstützen. Das scheint mir sozusagen realistischer zu sein als das, was Trump jetzt einerseits sagt, ich bringe die beiden Staatschefs in einem Tag an Verhandlungstisch, indem ich drohe, nichts mehr zu liefern oder sehr viel zu liefern. Es scheint mir aber auch realistischer als all das, was jetzt aus dem Umfeld von Trump kommt, nämlich Einfrieren des Krieges, demilitarisierte Zone. Warum? Weil Russland daran aus meiner Einschätzung heraus überhaupt kein Interesse hat, sich auf diesen Weg einzulassen, weil es eben genau damit rechnet, dass irgendwann die Unterstützung versiegt, weil auf eben hybridem Weg der politische Wille der Unterstützer gebrochen wird. Und das ist die eigentliche Front, die man eben auch in der Europäischen Union sehen muss und wo es darum geht, wenn die Sicherheitsordnung in Europa erhalten bleiben soll, hier dafür zu sorgen, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden.
Aber versiegt nicht gerade diese Unterstützung, oder eine Leserin fragt, Rainer, wie viel Ukraine-Konfliktstoff steckt wirklich im Scheitern der Ampel? Diese Finanzierungsfrage soll ja angeblich dazu geführt haben, dass Scholz und Lindner sich völlig zerstritten hatten. Ist das richtig?
Ja, also nach allem, was ich bisher höre, ist es tatsächlich am Haushalt gescheitert. Ich würde aber sagen, am Haushalt und den Ukraine-Hilfen, mit denen Scholz einen Überschreitungsbeschluss begründet hat, also herbeiführen wollte und Lindner dazu bringen wollte, jetzt doch nochmal eine Notlage zu erklären und eben ja, weiter Schulden zu machen, um sowohl der Ukraine nochmal 3 Milliarden ging es da im nächsten Jahr zur Verfügung zu stellen, als auch andere Löcher dann im Haushalt zu stopfen. Und insofern, ja, hat die Ukraine da eine Rolle gespielt, weil es auch noch eine Diskussion oder die Idee dann von Christian Lindner gab, naja, die Ukraine braucht da nicht unbedingt mehr Geld. Wir müssen der Ukraine einfach endlich mal die Waffen geben, die sie wirklich braucht, und hat dann den Taurus auch noch ins Feld geführt. Das ist natürlich eine lange Diskussion, und wer sie verfolgt hat um Olaf Scholz, weiß, dass bei ihm sozusagen beim Taurus die rote Linie ist, dass er diese Waffe der Ukraine nicht geben möchte. Und warum Lindner das dann in dem Moment ins Feld geführt hat, ja, darüber rätseln wir jetzt gerade in Berlin, ob das sozusagen sein politisches Kalkül dann im Moment war. In dem Moment war Scholz Scholz zu provozieren und tatsächlich den Bruch der Ampel dann damit zu riskieren. Ja, aber also trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass in der Regierung, in der Ampelregierung, ist die Unterstützung für die Ukraine zu keinem Zeitpunkt wirklich in Frage gestellt gewesen und wird sie auch am heutigen Tag nicht. Also es deutet jetzt darauf hin, also das Problem, was ich gerade sehe, ist, dass wir jetzt ein paar Monate haben, wo wir keine weitreichenden Entscheidungen und damit auch keine großen neuen Hilfen wahrscheinlich für die Ukraine auf den Weg bringen können. Aber der politische Wille bei allen Parteien der Mitte ist nach wie vor ja da, die Ukraine zu unterstützen. Manche wollen da weitergehen, andere nicht so weit. Aber dass es da jetzt Zweifel daran geben kann, dass Deutschland da als Unterstützer, also dass Deutschland als Unterstützer ausfallen würde, das sehe ich nicht begründet.
Aber könnte es nicht sozusagen die Lage vor Ort erzwingen, dass die Ausgaben des Westens deutlich erhöht werden müssen, weil die militärische Lage vor Ort dies erfordert, weil die Russen, Herr Professor Jäger, scheinen ja nicht gewillt zu sein, aufzuhören mit diesem Zermürbungskrieg. Und Herr Ostatschuk, vielleicht können Sie uns erklären, ein Leser fragt auch danach, wie würden Sie denn die Situation an der Front beschreiben, jetzt nach mehr als 1000 Tagen Krieg? Sind Sie noch auf der Siegesstraße?
Erstens möchte ich Ihnen, besonders Herr Professor Jäger hat das heute genannt, eine richtige Bezeichnung dieses Krieges, dass wir das richtig benennen und sagen, das ist Russlands Krieg gegen die Ukraine, das ist Russlands erklärter Vernichtungskrieg gegen die Ukraine. Also Russland muss sofort, ab sofort und immer schon an der ersten Stelle genannt werden. Und Ukraine ist nur als Ziel und Mittel des militärischen Angriffskrieges Russlands gegen den Westen. Man muss auch verstehen, und das verheimlichen weder Putin noch seine Komplizen und ehemalige russische Staatspräsident und alle anderen, die dort bei ihm zu Wort kommen. Sie sagen das offen und auch sogar in der UNO-Generalsitzung. Und jeder russische Botschafter, wenn er ein Interview im Westen gibt, neulich war das der russische Botschafter in London, die sagen, sie führen den Krieg gegen den Westen, weil sie wollen die Ukraine als eigenes Land kontrolliert und besetzt haben und nicht zulassen, dass die Ukraine als selbstständiger europäischer Staat auch Mitgliedschaft bei der EU bekommt. Das heißt, wir sind Opfer dieser Expansions- und Angriffspolitik von Putin. Natürlich führen wir den Krieg gegen den putinischen, wegen die putinische Aggression seit 2014. Und groß angelegte Aggression seit dem Jahr 2022. Aber ich möchte alle daran erinnern, dass wir auch in den Jahren bis 2014 unter der sehr starken russischen Kontrolle uns befanden und der hybride Kriegsführung Russlands gegen die Ukraine schon immer zu spüren war, auch in Gas- und Erdöllieferungen, Manipulationen, Erpressungen. Das heißt, die aggressive politische Haltung Russlands uns gegenüber, aber auch dem ganzen Europa gegenüber, war längst zu sehen. Und wenn der Westen so langsam darauf reagiert hat, bis der groß angelegte Krieg an unsere Tür geklopft hat, dann muss man auch heute dafür verantworten mit größeren Waffen, Hilfen, Lieferungen für die Ukraine. Und wenn wir sagen, dass Russland jetzt 1000 Tage und Nächte uns vernichtet, zerbombt und Tausende, aber Tausende Ukrainer ihr Leben lassen mussten, dann kann und darf das nicht weitergeführt werden mit der Verzögerung der militärischen Hilfe für die Ukraine. Nur die starke Position kann Putin wirklich davon abhalten, weiter diesen Krieg zu führen. Und bitte vergessen wir auch nicht, dass auch Russland bereits an der Grenzen seiner wirtschaftlichen Ressourcen gelangt ist und wird nicht weitere viele Jahre dieser Krieg im genannten Tempo weiterführen können. Deswegen ist das äußerst wichtig, dass nicht nur aus den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern auch aus Deutschland endlich die effizienten Waffen in die Ukraine kommen, dass wir diesen Krieg beenden. Und wir agieren gar nicht mit den Begriffen Russland besiegen. Wir wollen nicht Russland besiegen. Wir wollen nur erkämpfen unsere Freiheit und würdiges Leben in unseren Staatsgrenzen, die international anerkannt waren nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es ist uns egal, wie Russland diesen Rückzug benennen wird. Besiegtes Russland, nicht besiegtes Russland, das interessiert uns nicht. Wir haben nur vor Augen unsere eigene Zukunft.
Aber derzeit ist es ja richtig, dass die russischen Truppen weiter vorrücken und auch Geländegewinne im Osten der Ukraine erzielen.
Das ist nicht zu leugnen. Das ist nicht zu leugnen. Das ist wirklich die Tatsache. Und wir müssen manövrieren. Wir müssen von Staat zu Staat im Großraum von Donetsk zwischen den Städten Kurachow und Pokrovsk uns bessere Verteidigungslinien jetzt überlegen und schauen, wie wir uns besser dort aufstellen. Aber Infanterie und Bodenkrieg ist die letzte Etappe dieses fürchterlichen Krieges. Wenn wir größere Artilleriemunitionen und Kapazitäten hätten oder mehrere Flugzeuge hätten oder größere Langstreckenraketen hätten und genügende Anzahl von denen, dann würden die Russen gar nicht näher an unsere Frontlinie, Verteidigungslinie kommen können. Verstehen Sie? Also es ist wirklich ein überlebenswichtiger Schritt, diesen Krieg in eine viel bessere und effizientere Entwicklung zu bringen, indem wir die Russen davon abhalten, uns zu stürmen. Damit jeder russische Mann in Russland sieht, es hat keinen Sinn, sich zu rekrutieren und sein Schicksal an der Front auszuprobieren. Denn weder lebendig noch gesund wird er von der Front nach Hause nicht zurückkommen können.
Aber die Putins Armee, diese Angriffsarmee, hat wesentlich mehr Artillerie, wahrscheinlich auch eine bessere Ausrüstung. Die FAB-Gleitbomben, auch bei der elektronischen Kriegsführung, sind die Russen sehr gut aufgestellt. Ist es wirklich so, dass der russischen Armee der Atem auszugehen droht in absehbarer Zeit? Oder muss man sich nicht vielmehr darauf einstellen, dass dieser Angriffskrieg noch länger sich hinziehen wird und dass deutlich mehr Ressourcen dann auch nötig sind, auch von Seiten des Westens?
Der Westen ist auf jeden Fall viel stärker wirtschaftlich, produktionstechnisch, was die Technologien anbelangt. Russland ist wesentlich, wesentlich schwächer und es ist kein Vergleich. Das Einzige, was hier fehlt, ist die Stärke des Geistes. Alles andere ist ein Resultat. Also sind wir tatsächlich in der demokratischen Welt noch eine Wertegemeinschaft oder ist das eine Dekoration? Ist die Europäische Union basiert auf diesen gemeinsamen Werten und der Demokratie, die wir bereit sind, auch mit der Waffe in der Hand zu verteidigen, dann muss auch entsprechend gehandelt werden. Und es ist bitte auch eine Offenbarung an alle, die das noch nicht gehört haben oder nicht glauben wollen. Der Krieg ist an den Westen erklärt und wir in unserem täglichen Kampf heute an der Front schaffen noch für den Westen, für ihnen in Deutschland, zusätzliche zeitlichen Ressourcen, damit sie sich besser auf den bevorstehenden Konflikt vorbereiten können. Also wir mit unserer Haltung, mit unserem Widerstand sind auch die Rettung des Westens, indem wir kämpfen, während sie in der Europäischen Union und in den Vereinigten Staaten schneller neue Munitionen und Waffen produzieren und uns das abgeben, was bei ihnen sowieso auf den Lagern herumliegt und wartet, bis irgendwann eine Wagner-Gruppe dort kommt und das in die Luft sprengt. Also man muss wirklich realistisch alle Gefahren in Kauf nehmen.
Bisher haben die Amerikaner 100 Milliarden Euro an bilateraler Unterstützung ausgezahlt, Herr Professor Jäger. Deutschland kommt auf 23 Milliarden Euro und wenn man die EU-Mittel aus Deutschland noch hinzufügt, auf 41 Milliarden. Ist da nicht auch schon unheimlich viel Geld geflossen? Und glauben Sie, dass künftig der Rückhalt in der Bevölkerung vorhanden ist, weiterhin so hohe Summen auszugeben für diesen Konfliktherd?
Also zum einen ist es so, dass die Beträge, die Sie nennen, viel Geld sind. Natürlich. Und für jeden von uns wäre schon eine Milliarde ziemlich viel. Aber wenn man eben sieht, worum es hier geht, dann wird das auf einmal ziemlich wenig. Deutschland hat über fast 30 Jahre einen dreistelligen, wenn nicht gar vierstelligen Milliardenbetrag eben nicht in die Verteidigung investiert. Die Vereinigten Staaten geben etwa 800 Milliarden pro Jahr für ihre Verteidigung aus. Also das heißt, man kann natürlich sagen, dieses Geld ist, wenn man es in Militär, in Verteidigung investiert, völlig falsch angelegt. Wir würden gern alle viel mehr Kindergärten davon bauen. In der besten aller Welten könnte man das vielleicht auch und würde das tun. Das Problem ist, dass wir nicht in der besten aller Welten leben, und zwar, weil es einen Aggressor im Osten Europas gibt. Im besten aller Welten leben wir zwischen Italien, Spanien, Portugal. Da fliegen nämlich keine Bomben. Da braucht man sich nicht irgendwie komisch rumdrehen, wenn Luftgeräusche sind und irgendwas befürchten. Das gibt es dort alles nicht, weil die Europäische Union, die nach dem Zweiten Weltkrieg genau mit dieser Idee gegründet wurde, dafür gesorgt hat, dass eben eine Sicherheitsgemeinschaft entstanden ist. Deswegen zuckt hier niemand, wenn es irgendwo knallt. Man denkt höchstens dann an einen Autounfall oder irgendwas anderes. Und das ist sozusagen der Wohlstand und die Sicherheit, die wir uns in dieser Zeit gegenseitig versichert haben. Das hat so lange geklappt, solange eben die Aggression aus Russland nicht umgesetzt wurde. Und es ist richtig, es ist seit 2001 sozusagen Putins Projekt und es war vorher Primakows Projekt, den russischen Einflussbereich zu erweitern. Russland hat sich das damals in dieser Weise nicht zugetraut. Es hat entsprechend nachgerüstet, um sich in diese Lage zu versetzen. Und die europäischen Staaten haben das einfach nicht mitgekriegt. das sind, ist eben die Rede, man muss immer wieder drauf kommen, dass der Ukraine 5000 Helme angeboten wurden. Das war die Geisteshaltung, die am Anfang dieses vollumfänglichen Invasionskrieges Russlands in Deutschland bestanden hat. Und es ist leider so, dass diese Geisteshaltung in Teilen der Regierung immer noch besteht. Und die Ampel ist auch nicht, wenn ich mir den Schlenker erlauben darf, nicht daran zerbrochen, dass jetzt hier irgendwie die Schuldenbremse im Weg stand. Die Ampel ist daran zerbrochen, dass sie die Zeitenwende, die Scholz verkündet hat, mental überhaupt nicht vollzogen hat. In keinem Bereich vollzogen hat. Und das ist sozusagen der Punkt gewesen, an dem ist sie gescheitert. Scholz hätte der transformative Kanzler sein können. Er hat es entweder nicht verstanden oder nicht gewollt und ist daran eben gescheitert. Nicht nur seine Kanzlerschaft, sondern eben auch die Entwicklung in unserem Land, weil sie damit, indem das mental nicht verstanden wurde, nicht umgesetzt wurde in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, weil es eine gesamtgesellschaftliche und gesamtstaatliche Aufgabe ist. Dadurch sind die Freiräume entstanden, in denen Putins Desinformationskampagnen dafür sorgen konnte, dass rechtsradikale und irgendwie anders lackierte Kräfte, die pro-russisch in Deutschland unterwegs sind, zu solchen guten Wahlergebnissen gekommen sind.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, Rena. Aber kommen wir noch einmal zur Zeitenwende. Hat Scholz da mehr versprochen, als er später halten konnte? Was hat er eigentlich geliefert?
Ich würde gerne Herrn Osatschuk ganz kurz noch etwas Mut machen mit Blick auf Deutschland, weil ich eigentlich glaube, dass diese Neuwahlen auch eine Chance sind in Sachen Ukraine. Wir werden jetzt ja viel schneller Bundestagswahlen bekommen, als es eigentlich vorgesehen war. Normalerweise wäre das im nächsten Herbst erst gewesen. Jetzt möglicherweise schon Ende Januar oder etwas später. Das verkürzt den Zeitraum sehr und das macht aus meiner Sicht auch sozusagen das Zeitfenster kleiner für Putin, auf die Wahlen in Deutschland so stark Einfluss zu nehmen, wie es allgemein befürchtet wird und wie es ja auch schon funktioniert hat bei den letzten Wahlen durch Desinformationskampagnen und durch gezielte Stärkung von BSW und AfD. Also jetzt haben wir sozusagen einen Überraschungsmoment, relativ schnell eine neue Regierung zu bekommen. Und der Wunsch, glaube ich, nach klaren Verhältnissen, nach klaren Mehrheiten in der deutschen Bevölkerung ist auch groß. Also im Augenblick, wenn man sich die Umfragen anguckt, besteht durchaus die Chance, dass anders als man das vielleicht in einem Jahr erwarten würde, jetzt eine Regierung ans Ruder kommt, die möglicherweise unionsgeführt ist, die Union hat sich immer für stärkere oder für weitreichendere Unterstützung für die Ukraine ausgesprochen, mit einem möglichen Kanzler Friedrich Merz. Also insofern muss jetzt für die Ukraine dieser Zustand in Deutschland erstmal gar nicht so ein alarmierender sein. Aber Michael, ich will deine Frage beantworten. Hilf mir kurz auf die Sprünge. Hattest du noch etwas anderes wissen wollen?
Jetzt bist du so weit abgeschweift, das macht auf euch überhaupt nichts. Ein Leser fragt, ob Europa überhaupt in der Lage wäre, denn das auszugleichen, wenn die Amerikaner sich zurückziehen würden bei der Unterstützung der Ukraine. Ja, Professor Jäger, wir müssen einfach doch noch mal über Zahlen reden. Weil so viel Geld geben wir derzeit nicht aus und Rena ist ja optimistisch und glaubt, dass man die Ausgaben erhöhen könnte. Aber ist da nicht auch wirklich schon ein Limit erreicht im Bundeshaushalt?
Nein. Und das wird für die Bundeswehr auch nicht reichen. Wenn ich den Blick kurz auf die deutschen Streitkräfte lenken kann. Die 2% reichen nicht. Ich habe, als diese Diskussion eingesetzt hat, und das ist jetzt 10 Jahre her, immer in Vorträgen die Frage gestellt, was soll diese Diskussion über 2%? Sie ist sinnlos. Das ist sozusagen eine Hausmark, die man sich eben gegeben hat, weil man sich auf irgendwas einigen musste. Die Frage, die man sich als Gesellschaft doch stellen muss, ist, was sollen unsere Streitkräfte können? Und wenn man das mal definiert hat, was sie können sollen, dann muss man wissen, was sie dafür benötigen. Und da landen wir in Deutschland nicht bei 2, da landen wir bei 3% und drüber, wenn wir das umsetzen wollen. Das heißt also, die Frage ist sozusagen falsch gestellt nach dem Motto, wir haben einen bestimmten Geldbetrag und müssen jetzt sehen, wie wir den hinkriegen. So ist die Denke derzeit. Das ist aber nach meiner Einschätzung eben eine Denke, die die Zeitenwende mental nicht vollzogen hat. Und die nächste Bundesregierung wird vor der Herausforderung stehen, wenn sie denn mit der Schuldenbremse so umgeht, wo die Kosten für den Staat gesenkt werden können, um sie anderswo zu erhöhen. Das ist doch auch die Auseinandersetzung in der Ampel gewesen. Prioritäten setzen. Das muss jeder von uns zu Hause machen. Ne? Wir kriegen ja auch nicht monatlich irgendwie mehr Geld, weil wir sagen, wir hätten gern mehr Ansprüche. Ne? Wir brauchen das irgendwie mehr. Nein, man hat ein bestimmtes Maß und wenn man bestimmt das für bestimmte Dinge ausgibt, kann man es für andere nicht mehr ausgeben. Und da muss man schlicht und ergreifend wissen, was ist in dieser Situation wichtig? Und diese Frage konnte die Ampel nicht mehr beantworten. Insofern, freilich muss man das Fiskalische immer mitdenken. Aber zuerst muss die Frage beantwortet werden, ist es wirklich eine ernsthafte Bedrohung, die wir als Gesellschaft erkennen und annehmen? Und wenn es das ist, dann muss man wissen, was man dagegen tun können muss.
Ja, Olaf Scholz hat ja genau gestern noch einmal klargestellt, es könne nicht darum gehen, innere und soziale Sicherheit gegen äußere Sicherheit auszuspielen. Und das hat er natürlich ganz geschickt so formuliert. Und das, weil das will ja natürlich keiner, dass die Dinge gegeneinander ausgespielt werden. Trotzdem hat, und um dann nochmal zur Zeitenwende zurückzukommen, Olaf Scholz nach seiner Rede zu Beginn des russischen Angriffskriegs ja nicht mehr den Mut gefunden oder eben das zu formulieren, was Herr Osadczuk eben noch mal so eindrücklich gesagt hat, nämlich worum es eigentlich geht bei dem Ukraine-Krieg und was dieser Krieg eigentlich mit uns hier zu tun hat. Und ich finde, man könnte dann sehr wohl argumentieren, dass das eben etwas sehr Wichtiges ist und vielleicht sogar die Grundlage all dessen ist, was danach kommt für unser Leben hier im Westen. Und dann könnte man natürlich schon für größere Unterstützung werben, ohne dass man selbst die Frage stellt, kann man bei uns keine Kindergärten mehr bauen, weil wir Waffen in die Ukraine schicken. Ja? Aber es ist natürlich schon eine Frage der Prioritäten und es ist etwas, für das man werben muss und für das man überzeugen muss. Und weil du vorhin fragtest, Michael, ob die Zeitenwende vollzogen ist, nein, in dem Sinne ist sie eben nicht vollzogen worden. Das rächt sich jetzt und führte auch zum Aus der Ampel. Soweit würde ich gehen.
Ja, wenn man sich den Bundesverteidigungshaushalt anschaut, da haben wir 52 Milliarden. Der soll aufgestockt werden auf 80 plus x Milliarden Euro. Und dafür fehlt tatsächlich das Geld, außer man macht noch mehr neue Schulden, was wiederum gegen die Verfassung spräche. Und die 100 Milliarden Sondervermögen, die sind sozusagen schon verplant. Das heißt, wir kommen auch in die Bedrohung des von Trump schon vor Jahren eingeforderte 2%-Ziel bei der NATO nicht dauerhaft erfüllen zu können, Herr Professor Jäger. Sehen Sie da nicht enorme Spannungen aufkommen zwischen Deutschland und Washington?
Also einerseits werden die kommen, aber lassen Sie mich so beginnen. Ich bin alt genug, mich an Zeiten erinnern zu können, in denen wir 4% und mehr des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung aufgewandt haben. Und damals waren die Straßen besser, als sie heute sind. Es gab mehr bessere Kindergärten und die Schulen waren in einem besseren Zustand als jetzt. Also irgendwas machen wir grundlegend verkehrt in diesem Land. Und das geht weit über das raus, wo man sozusagen das Geld jetzt hinverteilt. Es ist nicht so, dass wir uns in eine Richtung bewegen, die man nicht kennen würde. Man kennt sie aus der alten Bundesrepublik und weiß, dass das alles gegangen ist. Und der Druck aus Washington wird zunehmen, freilich. Auch hier, die Bundesrepublik Deutschland war sozusagen stark gerüstet, ein starker Verbündeter der Vereinigten Staaten in der NATO, solange der Ost-West-Konflikt die Europa geteilt hat. Danach haben wir uns enttüchtigt. Wir haben immer weniger im Bereich von Sicherheit und Verteidigung gekonnt und sind zum sicherheitspolitischen Trittbrettfahrer geworden. Da hat Donald Trump mit seiner Kritik doch von Beginn an recht. Da gibt es doch gar keinen Zweifel dran. Und seine Frage, warum sollen amerikanische Steuerzahler denn für die Sicherheit Deutschlands bezahlen, ist eine, die in den USA sehr wohl verstanden wurde. Und hier hat man sich sofort so gehalten. Und hat so getan, als wäre es nicht so. Aber genau so war es. Und das wird sich ändern. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
Herr Osadczuk, es gibt immer wieder Meldungen in den Medien, wonach westliche Hilfen versprochen werden, aber am Ende kommt relativ wenig bei Ihnen an der Front an. Stimmt das? Stichwort Artilleriemunition beispielsweise.
Wir hatten in diesem Jahr wesentlich bessere Wochen und Monate gehabt als jetzt. Nach den sehr, sehr defizitreichen Monaten des Jahres 2023, wo wir in einer Konstellation 1:15 aushalten mussten. Auf 15 russische Artillerieschüsse konnten wir nur mit einem einzelnen zurückschlagen. Lebten wir im Mai, Juni, Juli dieses Jahres in einem Verhältnis 1:4, sogar 1:2. Jetzt ist das wesentlich weniger nochmals geworden. Wir spüren das und wir können nicht die erforderliche Intensität der Artilleriefeuer hier entwickeln, um die Annäherung der russischen Infanterietruppen hier abzuhalten. Und ich möchte sagen, dass Eliminierung des einzelnen russischen Soldaten ist wesentlich teurer im Endeffekt, wenn Sie diesen brutalen Ausdruck hier mir verzeihen und erlauben würden, als Abhalten dieser Annäherung. Deswegen muss man hier nicht mit diesen Zahlen um 2%, das für mich war sehr befremdet, Ihnen das alles zuzuhören, indem wir mehr als 30% unserer Bevölkerung in diesem Krieg de facto verloren haben, außer Landes verschafft haben, die wir diese Menschen nicht mehr in der Ukraine haben, wo wir 2% von Opfern jeden Monat vielleicht verzeichnen müssen von den Kräften, die wir hier haben. Also es handelt sich um das menschliche Leben und um die Zerstörung der Energieinfrastruktur und jeden Tag fallen auf die ukrainischen Städte hunderte von iranischen Shahed Kamikaze-Drohnen und russischen Raketen. Und das alles ist überhaupt kein Vergleich dazu, was das kostet. Aber sie liefern dieses Geld und diese Munition nicht für die Ukraine, sondern sie liefern, um den russischen Aggressor zu stoppen. Wissen Sie, unser Haus in Europa brennt. Europa brennt und Brandstifter ist bekannt. Und wenn wir denken, dass dafür ist zuständig nur die Bewohner einer einzelnen Wohnung, wo Feuer besonders stark ist, dann liegen wir alle falsch in unseren Einschätzungen. Wir müssen den Brandstifter bekämpfen und den abhalten, weiter unser Haus anzuzetteln. Und ich glaube, dass das nicht nur die Produktion der neuen Waffensysteme erfordert, sondern einfach die Genehmigung, uns die Langstreckenraketen und Munition hier zu Einsatz zu bringen. Dann werden die Russen einfach keine Kraft haben, uns anzugreifen. Ich höre ganz genau zu, wie die deutschen Bundeswehrgeneräle, Analytiker und Experten über diesen Russlandskrieg gegen die Ukraine beurteilen. Ich stimme ganz genau mit allen überein, was Herr Professor Jäger gesagt hat und alle anderen Gelehrten und Experten, gebildete Menschen in Deutschland. Und man sollte einfach breitere Erklärungs- und Aufklärungspolitik in Deutschland in Sache bildungspolitische Maßnahmen für die Bevölkerung anbieten und überhaupt in Europa das entfalten, damit die Menschen einfach besser aufgeklärt ist, was ist die Natur, die Ursache und die Folge der misslungenen früheren internationalen Politik Russland gegenüber und wie kann dieser Aggressionskrieg heute beendet werden. Denn in der Expertenwelt, Militärwelt und in den gebildeten politischen Kreisen in ganz Europa, glaube ich, herrscht eine Übereinstimmung und alle sind sich einig über die Natur und Herkunft dieses Krieges. Deswegen würde ich nur plädieren, mehr und mehr zu den Menschen zu sprechen, damit die Politiker sich nicht fürchten, dass wenn sie die Ukraine unterstützen, dass sie das nicht bei ihren Wählern sozusagen dafür ein Mandat bekommen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass mit dieser Versicherung, dass bald in Deutschland Wahlen kommen, wir bis März, bis April hier an der Front aushalten werden und die Front wird nicht zusammenbrechen und wir schaffen das wieder, den Frieden nach Europa zu bringen.
Aber die Frontlinie ist ja fast 1400 Kilometer lang. Und wenn wir 14 Panzerhaubitzen 2000 in die Ukraine entsenden, dann stehen Sie doch vor der Problematik, eine Panzerhaubitze alle 100 Kilometer aufzustellen. Ich will darauf hinaus.
Darüber hinaus produziert auch die Ukraine eigene Waffensysteme. Wir haben sehr gute ukrainische Artilleriegeschütze. Wir produzieren Bohdana. Wir produzieren eigene Mörser und Raketensysteme. Und Sie sehen, dass auch mit unseren ukrainischen höchst entwickelten Technologien erreichen wir russische Ziele in der Tiefe bis zu 1500 Kilometer im tiefen Russland. Und wir sind auch imstande, natürlich auch mit eigenen Kräften uns aktiv hier zu verteidigen. Ich möchte nur in Erinnerung rufen und betonen, dass in diesem Jahr 2024 auf dem Schlachtfeld hier an der ukrainischen Front haben wir 3500 russische Panzer vernichtet. Also das heißt, auch wenige westliche Artilleriesysteme, aber in Verbund mit allen anderen Waffengattungen, die wir haben und auch mit Drohnensystemen, also heute an der Front dominiert das Tagesgeschehen eigentlich nicht die Artillerie, sondern die Drohnentechnologie. Können wir auch russische Panzer, gepanzerte Mannschaftswagen und Artilleriesysteme vernichten? Und das ist wirklich beeindruckend, die Großzahl der Verlusten russischen Armee auf dem Schlachtfeld.
Herr Professor Jäger, was ist für Sie das Best-Case-Szenario für diese schreckliche Schlacht um die Ukraine?
Also ich beziehe mich jetzt mal auf die Entwicklungen in den Vereinigten Staaten, aus denen ja unterschiedliche Signale kommen. Der beste Fall aus Sicht der Ukraine ist, dass Putin seine Hand überreizt. Dass Trump der Politik als sozusagen die Willensäußerung des Anführers versteht, sich hiervon brüsk sozusagen zurückgewiesen fühlt und auf die Unterstützung der Ukraine umschwenkt. Trump ist ein erratischer Politiker, der zwar eine bestimmte Vorstellung davon hat, wie die Welt zu sein hat, aber der auch die Richtung ändern kann und wechseln kann. Und insofern ist das aus meiner Sicht nicht in Stein gemeißelt. Ich kann mir sehr wohl Szenarien vorstellen, wo sich Russland so ungeschickt verhält, dass Trump hier auch die Richtung ändert.
Und Rena, in Berliner Zirkeln, was ist da das Worst-Case-Szenario, was diskutiert wird vor dem Hintergrund Trump, Ampel und Ukraine-Krieg?
Ja, also sehr lange wird ja eigentlich schon sich vorbereitet oder diskutiert, dass es tatsächlich passieren könnte, dass es gar keine Unterstützung mehr gibt. Also wie Herr Jäger sagt, erratisch Donald Trump eine Entscheidung trifft und die Europäer dann sehen müssen, wie sie alleine zurechtkommen. Ich fand jetzt aber die Reaktion am Wahltag, also auf die Entscheidung, dass es jetzt nochmal Donald Trump wird hier aus Berlin, doch eigentlich sehr abgeklärt und nüchtern und hatte den Eindruck, dass man da doch erstmal ihm sehr die Hand reicht und erstmal schaut, was da kommt und genauso eben erstmal abwartet, ob nicht auch mit Donald Trump sozusagen zusammen doch etwas möglich ist.
Eine Leserin aus Schleswig-Holstein möchte von Ihnen, Herr Osatschuk, wissen, wie stellen Sie sich den Frieden vor in Ihrer Heimat? Haben Sie noch diesen Glauben daran?
Ich habe nicht nur meinen Glauben, ich habe meine feste Überzeugung, dass wir der ganzen Welt bewiesen haben als ukrainische Nation, dass wir nicht einverstanden sind, dem Putin die Möglichkeit zu geben, uns wiederholt zu erobern. Zu Genüge und zu oft haben wir russische Herrschaft über uns früher ergehen lassen und wir wollen nicht den Rest unseres Lebens, wenn wir das noch haben werden dürfen, in Gulag-Lagern verbringen. Deswegen sind wir entschlossen zu kämpfen, bis wir unsere Freiheit erkämpft haben. Wir haben keine andere Auswahl. Das ist ein Existenzkampf. Deswegen, Frieden wird unbedingt herbeigeführt werden und wir stellen uns nicht auf einen kurzen Befreiungskrieg an, sondern wir sind uns dessen bewusst, dass das noch ein Jahr oder zwei oder drei Jahre wird andauern können. Hauptsache, wir bekommen die notwendige Rückenhaltung und die Unterstützung des Westens. Und hier möchte ich sagen, dass die Schwäche provoziert und Putin wie ein aggressiver Tier riecht diese Schwäche, riecht dieses Gefühl der Angst gegenüberstehend. Und wenn er das mal verspürt hat, wird er auch weiterhin zuschlagen. Deswegen muss nicht nur Amerika wieder stark und groß gemacht werden, das ist auch die Aufforderung für Europa, wieder stark zu sein. Und erinnern uns bitte auch an die Ideen aus dem Jahr 1950, eigene europäische Armee zu gründen vielleicht. Oder heutzutage über die allgemeine gesamte europäische Streitkräfte nachzudenken. Auf jeden Fall ist das auch klar bewiesen, wir haben in Russland mit dem heutigen Regime einen sehr und sehr gefährlichen Nachbarn, der noch von anderen Komplizen wie nordkoreanische Diktator unterstützt wird. Deswegen muss man stark genug sein, um durch eigene Stärke den aggressiven Nachbarn nicht zu provozieren, beziehungsweise nur durch eigene Schwäche. Wenn wir stark genug sind, sie werden uns nie mehr angreifen. Deswegen ist das auch die Aufgabe für uns, für die Ukraine. Die Nation muss sich neu aufstehen und wir haben ein für alle Male diese Illusion verloren, dass nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa nicht mehr Kriege geführt werden. Nein, der Krieg ist wieder zurück und es ist wieder die Realität der Weltpolitik, der regionalen europäischen Politik geworden. Deswegen muss man das beenden und den künftigen Generationen das ersparen.
Herr Osatschuk, eine letzte Frage noch von einem Leser aus Niedersachsen. Gehen Ihnen die Soldaten möglicherweise irgendwann aus?
Wir verlieren unsere Soldaten täglich. Und das ist das, was besonders schmerzt. Denn nicht nur wir kämpfen effektiv, auch die russischen Verbände haben in diesen 3 Jahren des Krieges enorm dazugelernt. Auch sie sind sehr geschickt, sehr schlau und sehr gefährlich. Also deswegen ist der Bedarf an Soldaten an der Front nach wie vor sehr groß. Und hier appelliere ich dann an die regionalen Verwaltenden ukraineweit, an alle Bürgermeister, also wirklich sich besseres Bild von der Frontlage vor Augen zu führen und mit Leuten so zu sprechen, dass sie verstehen, dass sie ukrainischen Verteidigungskräften beitreten müssen und Dienst an der Waffe nicht nur dem Staat, sondern eigenem Volk und eigener Familie leisten müssen. Das ist die Herausforderung, die wir für unsere Generation, so hat Schicksal und Herrgott gewollt und Putin verursacht, ausführen müssen.
Lieber Professor Jäger, liebe Rena, lieber Osatschuk, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Der Krieg in der Ukraine nimmt ein gutes Ende. Nach den letzten 50 Minuten bin ich da immer noch etwas skeptisch. Aber ich drücke die Daumen und vor allem, lieber Herr Oberst Osatschuk, passen Sie auf sich auf. Wir sehen uns spätestens im Frühjahr wieder. Nächsten Donnerstag haben wir das Thema VW-Krise. Zerbricht die Automacht Deutschland? Mit dabei wird unter anderem der Geschäftsführer des Verbandes der Automobilindustrie, Andreas Rade, sein. Auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Machen Sie es gut.
Wenn ihr keine Folge Expertentalk mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Feedback oder Fragen zum Expertentalk nehme ich auch gerne entgegen per Mail an fragen@noz.de. Den Podcast findet ihr auch auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music sowie in der Audiothek von NOZ und SAZ. Dort findet ihr auch alle Infos zum wöchentlichen Videolivestream, immer donnerstags 19:30 Uhr.